Ja, in dem Video wollen wir mit der PowerShell unser Converged Network einrichten. Und dazu haben wir, wie ein guter Koch, auch was vorbereitet, nämlich ein
Genau.
Skript. Und wir lassen das jetzt nicht einfach so laufen, sondern wir gucken uns das Schritt für Schritt an. Deswegen öffne ich dieses Skript hier im Editor.
Ja, in der PowerShell Integrated Scripting
Ja,
Environment.
richtig, genau.
Und wer das jetzt nicht kennt und auch so ein bisschen eine kleine PowerShell-Einführung haben möchte, das werden wir jetzt hier nicht machen, sondern das haben wir schon mehrfach gemacht. Zuletzt in einem MVA-Kurs, den wir beide zusammen gemacht haben. Der heißt wie, Bernhard?
Server Management und Automatisierung inklusive PowerShell 4.0.
Und da geben wir in einem der Videos um so 20 bis 30 Minuten so ein kleines PowerShell 101, damit man sich so ein bisschen zurechtfindet. Also da bitte nachschauen, wenn man jetzt hier nicht versteht, was wir hier so machen, ne?
Okay. Ich muss jetzt der Erklärungshalber noch sagen, wir fummeln jetzt gleich an unserem Netzwerk rum. Ich habe jetzt hier eine zusätzliche Netzwerkverbindung eingebaut, weil eigentlich haben wir jetzt nur für diese Aufzeichnung hier drin, weil sonst wäre das Bild gleich mal weg. Das wollen wir nicht haben, sondern wir wollen das natürlich aufzeichnen, was im Hintergrund da passiert.
Genau, also die einfach wegdenken, die Karte, die
Genau.
ist nur für die Aufzeichnung da. Wir hätten normalerweise nur einen Gigabit-Adapter und
Genau.
den Wi-Fi-Adapter. Das andere ist auch so ein USB nach Ethernet-Adapter, den wir
Richtig.
halt für unsere Aufzeichnung brauchen.
Genau.
Okay,
Okay.
was machst du jetzt da?
Ich springe in die Zeile 8 und gehe hier oben in das Debug-Menü und sage hier, okay, setz das mal als Haltepunkt.
Jo.
Was passiert ist nämlich, wenn ich jetzt hier die Ausführung starte, dass das Skript bis zu diesem Punkt hier ausgeführt wird, dann da anhält und ich kann jetzt Schritt für Schritt durchgehen, was fürs Debugging natürlich immer eine super Sache ist. Und ich mache das einmal mit F10, springt man dann von Zeile zu Zeile. Hier jetzt in dem speziellen Fall definiere ich eine Variable, die heißt Group. Zur Variable wird es, weil ich da einfach nur ein Dollarzeichen voranstelle. Und die kriegt einen Wert und den Wert berechnen wir aus einer Umgebungsvariable. Man sieht es hier, das ist der Computername. Da nehmen wir nicht alles, sondern ab Zeichen 7 nehmen wir zwei Zeichen.
Genau, wenn wir uns noch erinnern, das Ding heißt ITCamp minus 10 minus 101. Das heißt, du hast, wenn du es ausführst, da jetzt die 10 drin stehen. Das ist nämlich unsere Gruppennummer.
Richtig, das Schöne ist, wenn man dann, wenn die Variable befüttert ist und man bewegt den Mauszeiger drüber, die PowerShell Easy im Debug-Modus einem den Wert dann auch gleich
Genau.
anzeigt. Ja.
Jetzt holst du dir diese Nummer raus. Das ist die 101 in unserem
Genau.
Fall. Und was
Und
machen wir dann damit?
wir bauen uns drei statische IP-Adressen basierend auf diesen Gruppennummer und der Rechnernummer zusammen, die dann unsere drei virtuellen Netzwerkkarten, die wir jetzt gleich erstellen werden und auch auf der rechten Seite dann sehen werden, bekommen sollen.
Genau.
Ja,
Also statische
also
IPs für unsere
genau.
Kommunikation.
Ja, sieht man hier die 16, 10, 101 zum Beispiel für das Management-Netzwerk.
Genau.
So, ich scroll hier mal ein bisschen runter. Nächster Punkt ist, ja, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, beziehungsweise eher nicht notwendig. Was machen wir hier?
Ja, wir setzen die MAC-Adressen, die Hyper-V für neue virtuelle Adapter vergibt, weil normalerweise jede Netzwerkkarte muss ja eine MAC-Adresse oder MAC-Adresse haben,
Ja.
wie man auch sagen kann. Und damit die Kommunikation, die dann auf dem Level Ethernet stattfindet, eindeutig ist. So wie IP-Adressen auf dem IP-Ebene.
Ja.
So, jetzt kommen die Hersteller in den Notebook. Notebook zum Beispiel, das hat eine fest verbaute MAC-Adresse vom Hersteller. Wir erzeugen uns jetzt selber Karten und die kriegen dann auch natürlich MAC-Adressen.
Ja.
Da müssen wir irgendwo einen Pool haben, wo die rausgenommen werden können. Den
Genau,
erzeugst du jetzt hier, ne?
den erzeuge ich hier. Das ist ein Pool an 255 Adressen. So viele Karten kann ich erzeugen.
Genau. Und
Und
diese ersten drei Byte, die stehen halt für Microsoft. Das heißt, ihr habt den Bereich reserviert und da kann
reserviert.
Microsoft jetzt Adressen
Ja.
vergeben.
In der Regel muss man sich dann noch darum kümmern, weil Hyper-V das automatisch selber macht, auch unique. Das heißt, wenn man mehrere Hyper-V-Hosts nebeneinander hat, dann haben die in der Regel auch kann nicht dieselben MAC-Adressen. Das heißt,
Genau.
man ist da eigentlich fein. Aber man kann es ändern und das habe ich hier getan.
Gut. Was machst du jetzt?
Ja, jetzt hat hier NetLBFO-Team. Da erstellen wir uns ein Netzwerk-Team mit dem Namen 1-Gigabit-Team. Das heißt, wir werden auf der rechten Seite gleich sehen, dass da was passiert. Also in diesem Bereich sollte dann hier unser Team auftauchen, wenn ich jetzt hier auf die F10 drücke. Ja.
Genau.
Das heißt, jawohl, da taucht unser Team auf und dieses Team hängt auch oder wird auch an diese 1-Gigabit-Karte, nämlich an unser Ethernet, gehängt. Wir sehen auch, dauert ein Sekündchen, dann kriegt es auch die entsprechende IP-Adresse vom DHCP-Server gleich mitgeteilt.
Und genau, hat erkannt, dass es hier im itcamp.de Netz ist, also
Ja.
da, wo unser Domain-Kontroll ist. Ne?
Richtig.
Ja, jetzt haben wir unser Team. Und was machst du weiter? Jetzt wird darauf die Switch generiert, die Hyper-V-Switch, wie wir
Genau.
das beschrieben haben in der Grafik, ne?
Könnte ich jetzt auch in der UI machen, das heißt im Hyper-V Manager mir einen virtuellen Switch erstellen, den ich dann auf dieses Ding draufsetze, wie gesagt hier über die PowerShell, wird das
Interessant.
umgehängt, genau. Und jetzt ist unser Switch da. Sollen wir mal in Hyper-V Manager reingucken,
Ja,
ob er
guck
da
mal,
ist?
dass wir den noch zeigen können.
Okay.
Das heißt, du tippst mal Hyper-V hier einfach auf dem Startbildschirm.
So.
Da ist unser Host.
Da ist unser Host. Hier im Bereich Netzwerk oder Switch Manager klicke ich drauf. Hier ist im Übrigen auch unser MAC-Adressbereich, den wir definiert haben für
Genau.
diese Netzwerkkarten, die eben via Hyper-V erstellt werden und an diesem Switch hängen. Ja. Und hier ist unser Switch. Und da kriegen wir quasi den Hinweis, dass dieser an diesen Multiplexer-Treiber hängt. Das ist quasi dieser Netzwerktreiber für dieses Team.
Genau. Also haben wir jetzt unsere Switch, die an dem Teamadapter hängt. Ja, und jetzt machen wir im Weiteren, erzeugen wir uns unsere drei virtuellen NICs, die dann wir im Management OS verwenden. Ne?
Das heißt, da tauchen jetzt gleich im Abstand die drei Netzwerkkarten hier auf der rechten Seite auf.
Man sieht sofort, die kriegen eine DHCP-Adresse und die Netzwerkerkennung merkt auch, dass sie im Domainnetz sind. Deswegen steht da itcamp.de. Das ist nämlich der Name unserer Domäne, die wir hier verwenden.
Wir haben ja oben eine statische IP-Adresse ausgerechnet, basierend auf der Gruppennummer. Die wollen wir jetzt dazuweisen. Und wir wollen auch für die Management-Netzwerkkarte unseren DNS-Server angeben. Und das machen wir hier im nächsten Schritt. Könnte
Genau.
man natürlich über die UI auch machen, dass man es hier manuell einträgt. Aber wieso, wenn wir es hier eh schön über die PowerShell lösen können?
Das heißt, wir schalten DHCP aus, wir konfigurieren eine IPv4-Adresse mit dem Subnetz, was also ein B-Netz ist 16 lang, also 255.255.55.0.0. Und da steht noch dabei, an welche Netzwerkkarte das kommt
Richtig.
und die IP-Adresse, die wir ja berechnet haben. Ne?
Genau. Und Default Gateway geben wir da auch noch mit. Das
Ja.
ist einfach die 01. Das so haben wir das gelöst in unserem Netzwerk. Ja. Und das mache ich jetzt auch für das SMB1 und für das SMB2.
Ja.
Ja. Nur ist es ein anderer IP-Adressbereich.
Ja. Und wir schalten noch IPv6 jetzt in dem Fall hier mit aus für die Storage-Adapter sozusagen. Ja, IPv6 lassen wir an auf dem Management-Interface. Ne? Jetzt eine Frage, was ist denn, wenn wir jetzt zum Beispiel mit WLANs arbeiten wollten? Können wir das auch?
Ja, das könnte man natürlich auch machen. Wir haben es hier oben mal Skripte halber drin gelassen, obwohl mit diesem Hash, mit dem Doppelkreuz hier, sieht man schon, das ist ausgegraut oder auskommentiert. Aber das wären die entsprechenden Befehle für das Angeben von einem WLAN-Tag.
Genau,
Ja.
also wir haben es mit drin gelassen. Wenn Sie also eine Umgebung haben, wo Sie WLAN-Tags benötigen, können Sie das damit setzen. Okay, was machen wir jetzt? Jau, jetzt kommt was etwas Schwierigeres.
Quality of Service. Ja,
Genau.
also.
Wir haben ja jetzt letztendlich unterm Strich nur eine 1-Gigabit-Karte. Und wir wollen über diese 1-Gigabit-Karte verschiedene ja, Netzwerk-Kommunikationswege nutzen. Das werden sein unser Management-Interface, was mit der Domäne kommuniziert. Dann haben wir zwei Storage-Adapter, wo wir auf unseren Storage zugreifen. Und dann haben wir sicherlich auch noch einige virtuelle Maschinen später, die auch noch Netzwerk brauchen. Das heißt, Quality of Service gibt uns die Möglichkeit, eine gewisse Bandbreite zuzuordnen, wenn sie benötigt wird, sodass quasi keine Netzwerkkarte verhungert oder kein Traffic abbekommt.
Also
Ja?
ich kann die Priorität von einem Traffic dadurch festlegen.
Ja, sonst wäre der am meisten Traffic macht, könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass die anderen Karten nichts mehr abbekommen, weil das Gigabit ist
Okay.
endlich. Ne?
Okay, also wenn ich jetzt mal hier so drauf gucke, dann würde ich sagen, irgendwie Management hört sich für mich erstmal nach einem wichtigen Netzwerk an, oder?
Ja, der sollte ein bisschen reserviert bekommen, ne?
Okay, schauen wir uns mal an, was da an Bandbreiteneinstellungen sind hier.
Ja.
Minimum Bandwidth Weight würde ich jetzt mal so interpretieren, 20, ja, 20 was? 20 Semmeln, 20 Würste oder
20 Stück.
20 Stück, wer ja, von was?
Ja, das ist ein bisschen schwieriger hierbei, weil wir haben bei der Switch, wo wir die kreiert haben, gibt es zwei Möglichkeiten, die Bandbreite zu managen. Das eine ist absolut, also wir geben an Megabit-Werte. Dann dürfen wir aber auch nur die 1000 Megabit vergeben. Also sobald wir die vergeben haben, können wir keine weitere Netzwerkkarte mehr anlegen, weil einfach alle Bandbreite ist vergeben.
Ja, da müsste ich quasi alle anfassen und alle ein bisschen runter reduzieren.
Genau, wenn eine weitere
Sehr, hört
kommt,
sich
ja.
sehr mühsam an.
Die andere Variante ist halt, dass wir nicht das absolut vergeben, sondern gewichtet. Gewichtet ist jetzt die Frage, wie gewichtet? Das heißt,
Vom
gesamten Topf. Das heißt, wenn wir zwei Karten haben und jede Karte kriegt eine Gewichtung von 1, haben wir insgesamt zwei vergeben, also kriegt jeder 50%. Dann können wir auch jederzeit noch eine dritte Karte mit 1 dazu nehmen. Dann erhöht sich einfach ja die Anzahl der vergebenen Teile auf 3 und jeder kriegt noch 33%. Bei 4 Karten 25%. Also um so ein Gefühl zu kriegen.
Eine ganz normale Bruchrechnung quasi. Ja. Das, was quasi in der Switch mit drin hängt, hängt unten im Nenner.
Ja.
Und das, was ich wissen möchte, also wie viel die einzelne Karte habt, die muss ich dann in den Teller reinnehmen.
Genau.
Also wenn ich jetzt hier momentan haben wir die 3 Karten drin, 20, 30, 40 unten im Nenner.
Genau.
Und wenn ich sagen möchte, okay, was hat denn jetzt die eine SMB1-Karte, die kriegt 10 Vierzigstel, heißt also ein Viertel, also 25% von der Masse, von der Bandbreite.
Und das, da wo du gerade bist, das ist jetzt auch noch wichtig, wir sagen also, wenn eine neue Karte angelegt wird, dann hat die mindestens mal die Gewichtung von 1.
Okay, also das ist hier oben, das heißt, diese auf dem Switch setze ich das.
Genau, auch du sagst Default, Flow, Minimum, Bandwidth, White, also jede Karte kriegt etwas Traffic an. Ja? Das ist natürlich höher als der Standardwert. Das heißt, sobald wir eine Karte nichts angeben für das Bandbreitenmanagement, hat er zumindest mal ein Teil von, egal wie viele Teilen wir halt vergeben haben.
Sollten wir im Hinterkopf behalten, weil das sind dann im Prinzip die Netzwerkkarten, die unsere virtuellen Maschinen, die wir jetzt dann noch erstellen werden, bekommen werden.
Genau, die kriegen dann immer 1 ab. Das kann natürlich, wenn wir dann nachher 100 virtuelle Maschinen drauf hätten, ist das ziemlich wenig.
Genau.
Auch unser Management wird natürlich mit 20 Teilen auch immer weniger. Ne?
Ja, klar.
Muss man vielleicht auch dann später nochmal drüber nachdenken, ob das so bleibt.
Aber lässt sich hier alles quasi über die PowerShell einregeln und einstellen und ich steppe hier mal durch. Das ist jetzt im Übrigen auch was, was man nicht in der UI so ohne weiteres machen kann, oder?
Nö, aber nachher mit dem Virtual Machine Manager, wenn wir den einsetzen, werden wir diese Werte dann irgendwo auch wiederfinden. Ne?
Okay. Was haben wir hier? Multi-Channel Constraint.
Das hört sich komplex an, oder?
Ja, das hört sich erstmal spannend an.
Wir werden ja später einen File-Server als Ablage für unsere virtuellen Maschinen nutzen. Das heißt, wir haben ein zentrales Storage-System, was jetzt nicht wie sonst ein Block-Storage-System ist, iSCSI Fiber Channel, sondern ein File-Server, und zwar ein hochverfügbarer File-Server.
Sag bloß, wir greifen da, okay, der Name sagt schon, über SMB drauf zu.
Genau. Wir greifen über SMB zu. Das ist neu mit Windows Server 2012. Wir sind jetzt bei 2012 R2. Das ist sogar von Microsoft der bevorzugte Weg, wie man auf ein Storage zugreift. Hört, weil es ist ein Microsoft-Protokoll quasi. Und was wir jetzt hier ja gleich haben, wir haben 3 Netzwerkkarten, über wo auch unser Storage-System wird auch in allen 3 Netzen sein. Das wird im Management-Netz sein, das wird ein SMB 1 und 2 Netz haben. Und jetzt sagen wir hier, wenn wir nicht über alle 3 Karten mit dem Storage-System kommunizieren wollen, sondern wir wollen sagen, nee, nur diese beiden SMB 1 und 2 wollen wir nehmen, dann können wir das hier festlegen. Weil das SMB-Protokoll ist so clever, dass es sämtliche Wege rausfindet zum Storage und die auch parallel nutzt. Und das möchten wir jetzt im Fall nicht, sondern Management soll für Domänenkommunikation da sein, für Agenten und so weiter, aber nicht, um auch auf den Storage zuzugreifen. Das können wir halt mit so einem Multi-Channel-Constraint jetzt festsetzen.
Okay, also du sagst quasi, dieser Traffic mit dem Storage, den wir noch einzurichten haben, soll nur über die beiden Interfaces geschehen.
Genau.
Ja? Und nicht über dieses Management.
Jetzt, klar. Bevor man denkt, das muss man machen, also in unserem Fall haben wir alles Gigabit-Interface und normalerweise ist der Algorithmus so clever, dass er die Interface selber rausfuckelt, wo er damit im Storage drüber spricht.
Okay.
Wir wollten es aber auch hier zeigen, um auch drüber sprechen zu können. Ne?
Ja, okay.
Gut.
Ja.
Ja, und jetzt würden wir noch, wenn wir WLANs eingerichtet haben, mit dem Befehl uns die anzeigen, haben wir nicht und jetzt sind wir fertig.
Ja, soweit zum Converged Network einrichten.
Ja.
Und hier sind unsere Karten. Wir klemmen dann auch wieder unseren RDP-Zugang hier ab, damit wir es nicht noch weiter verkomplizieren.
Ja.
Und was wir aber jetzt noch machen, würde ich sagen, wir machen noch den Domain-Join, oder? Das können wir auch mit draufnehmen.
Das nehmen wir noch einfach mit hier rein.
Gut. Ich wechsle in den Server Manager auf diesem Rechner, den wir der Domäne joinen möchten. Der ist, wie der Name sagt, momentan eben noch in der Workgroup mit drin. Wir haben jetzt die richtigen IP-Adressen zugewiesen und ich klicke hier auf Workgroup, sage hier noch ändern, gehe hier auf diesen Domänen.
itcamp.de. Wir wollten mal was anderes wie contoso.com oder fabricom.inc nehmen. Ne?
Genau. Und
du nimmst den Administrator und das entsprechende Passwort und meldest den Rechner an der Domain an.
Mhm.
Ja, und wenn er angemeldet ist, sehen wir uns im nächsten Video wieder.
Richtig.